Diese Folge wird unterstützt von Hello Agile. Hello Agile ermöglicht Freelancern und Organisationen den ersten Schritt in Richtung New Work. Dafür bieten sie Produkte und Coachings rund um das Thema Agilität an. Im Portfolio sind unter anderem Workshops zum Scrum Master, zum Product Owner und zum Lego Serious Play Facilitator. Wie das im Detail aussieht, das haben wir in Folge 87 schon mit David Hilmer besprochen. David ist der Gründer von Hello Agile und er hat da einfach ein bisschen erzählt, wie sein Weg war, wie das Ganze gegründet wurde und was man aus diesen Ausbildungen erwarten kann. Speziell für Freelancer bietet Hello Agile nun die Freelancer-Schmiede an. Damit unterstützen sie junge Freelancer und alle, die auf dem Weg dorthin sind. Das Programm richtet sich exklusiv an Freelancer und kommt mit einem 25% Rabatt auf alle Workshops von Hello Agile. Im Coaching lernst du, worauf du als Freelancer achten musst und du wirst ideal auf dein neues Leben in der Selbstständigkeit vorbereitet. Und auch nach dem Coaching wirst du bei offenen Fragen weiterhin von Hello Agile unterstützt. Alle Infos zur Freelancer-Schmiede findest du auf helloagile.de/freelancer. Der Link ist ganz oben in den Shownotes zu finden. Und das zu Hello Agile, jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 91 des Freelancer-Podcasts. Heute haben wir einen Gast, der auch schon mal hier war, so wie letzte Folge. Ronald Kandelhardt ist bei uns und wir sprechen über rechtliche Themen im Freelancing. Moin, Ronald.
Moin. Moin passt Moin. Ja auch. Nicht als altes ja, Nordlicht. Schon.
Du bist auch in Bremen, ne? Sitze?
Ja, ich sitze in Bremen. Nur wenn ich denn sitze, manchmal bin ich da auch in der Gegend unterwegs.
Du reist auch viel, ne?
Ja, es tut mir leid für euch beide. Also es gibt natürlich nur eine wahre Himmelsrichtung, die man in Deutschland nehmen kann. Das ist halt der Süden.
Das ist eine Folge für sich, Lukas. Das müssen wir nochmal gesondert klären. Ronald, magst du dich nochmal vorstellen für alle Hörer, die dich nicht mehr in Erinnerung haben?
Ja, was soll ich sagen? Ich bin Ronald, ich habe Jura studiert, bin, nachdem ich lange etwas unschlüssig war, ob ich nicht doch an der Uni bleibe, irgendwann gemerkt, dass selbst an der Uni öffentlicher Dienst und ich keine Freunde werden, bin Anwalt geworden. Wir haben so, na, wie soll man es nennen, so eine mittelgroße Anwaltskanzlei aufgebaut. Und nach 17 Jahren habe ich gedacht, ach, das reicht jetzt, kannst du mal was anderes machen. Und eigentlich so ein bisschen wollte ich auch mal die Himmelsrichtungen ändern und nicht immer nur im Norden rumsitzen. Nein, es ging eigentlich gar nicht im Norden, sondern es ging einfach nur darum, Location Independent zu werden. Ich habe halt von Leuten gelesen, die sind Location Independent und das waren Leute wie ihr. Ja, die was Anständiges gelernt haben, die nicht nur Paragraphen hin und her schubsen können, sondern die, ja. die auch irgendwie mit Pixeln umgehen können oder mit Einsen und Nullen und solche lauter interessante Dinge und die was bauen können und so und nicht immer nur umschmeißen. Da habe ich gedacht, das ist nichts für mich. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter gedacht. Und das Ergebnis ist, dass es natürlich wie immer und wie überall Wege gibt. Und der Weg, den ich für mich gefunden habe, ist dann nicht das Juristereien ganz sein lassen zu lassen, zumal mir das auch eigentlich grundsätzlich immer noch Freude macht. Ich weiß, manche Leute da draußen werden jetzt denken, was? Wie geht das? Aber doch, es kann Spaß machen. Das sind schöne abstrakte Gedankengebäude, in denen man rumtoren kann. Aber und habe das halt kombiniert und mache jetzt Legal Tech, wenn man so will. Und habe zwei Projekte, easyrechtssicher.de, dort geht es um rechtssichere Webseiten, da haben wir Plugins, die letztlich automatisiert die Rechtstexte auf deine Website bringen, und Easy Contracts, das ist der zweite Dienst, oder ja, es wird jetzt demnächst eine Plattform auch. Aber noch ist es nur in Anführungsstrichen, ja, wie soll man sagen, ein Online-Shop, wenn man so will, mit sehr speziellen Verträgen. Gestern bin ich irgendwie geadelt worden, habe ich gedacht, weil so eine große Anwalts- und Wirtschaftsprüferkanzlei so einen Vertrag bei mir gekauft hat. Der Hintergrund ist so ein bisschen, da gibt es halt lauter Verträge, von denen der Normaljurist nicht weiß, dass es sie gibt. Also für Online-Unternehmer, was weiß ich. Social Media Marketing, Event Management, Moderation, aber auch ganz klassisch Webdesign, Programmierung, ja, Mitgliederbereiche, obwohl, glaube ich, der ist noch gar nicht online, aber habe ich auch inzwischen. Kurse, Seminare und ja, solche Dinge, die etwas entfernter sind. Und so im Austausch mit euch oder auch aus der Gruppe kommt ja auch dann manchmal eine Frage. Letzt habe ich neue gemacht mit so einer großen Gruppe von Textern. War auch eigentlich ganz gut, sodass wir jetzt auch Texter-AGBs haben. Und ja, ich sehe immer halt zu, dass ich die so mit vielen Leuten aus dem vom Fach entwickle, weil dann sind eben die Sorgen und Nöte, die Leute wirklich haben, da auch drin. Ja. Das ist es. Und so sitze ich jetzt nur noch mit dem Laptop in der Gegend rum und trage keinen Anzug mehr und muss nicht mehr in Gerichtsgebäude gehen und wutentbrannt da wieder rausgehen, wenn die Richter nicht das machen, was ich mache, möchte. So.
Und, das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem bei Anwälten.
Das ist der
ewige Krieg.
Ja, klar. Natürlich. Ja, und insofern war das eine gute Idee. Und jetzt sitze ich manchmal im Podcast rum und beantworte Fragen.
Sehr schön. Ja, wie immer auch wieder öfter mal hier. Wir haben, glaube ich, auch schon so ein paar Folgen aufgenommen. Die schmeißen wir auch mal mit rein in die Shownotes. Genau, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Mit einer der ältesten Fragen, glaube ich, auch schon, oder? Ich glaube, das gibt es schon ziemlich lange. Und zwar, unter welchen Umständen ist Kaltakquise rechtlich erlaubt?
Kaltakquise ist grundsätzlich erstmal erlaubt. Also ich erinnere mich noch, aber das ist mir wirklich gerade eben eingefallen, das ist ein ganz altes Bild, aber irgendwann wollte mich mal ein Versicherungsvertreter, ich glaube als Student oder so, dafür gewinnen, Versicherungen zu verkaufen. Und ich weiß noch, wie der Stand zu mir sagt, ja, und Versicherungen verkaufen ist ganz einfach. Du stehst an der Tankstelle und füllst dein Auto und dann kommt ein anderer vorbei und dann sagst du, haben Sie eigentlich schon eine Versicherung? Und schon verkaufst du eine. Das ist das Bild von Kaltakquise, was ich habe. Also das ist natürlich erlaubt. Also grundsätzlich ist Kaltakquise erlaubt. Problematisch wird es insbesondere, sag ich mal, bei zwei schönen Kommunikationswegen, die man eigentlich gerne benutzt. Und das ist E-Mail und Telefon. Bei E-Mail und Telefon gibt es deutliche Grenzen. Also in ein Geschäft zu gehen und sagen, werter Herr, Sie haben ein wunderschönes Geschäft und eine wunderschöne Auslage, aber Ihre Website ist leider veraltet. Soll ich Ihnen die nicht mal neu machen? Das geht, ja. Aber anrufen und dieselbe Frage stellen geht nicht. E-Mail schicken, selbe Frage stellen geht auch nicht.
Okay.
Das ist beides im Grundsatz verboten. Das gilt als Belästigung. Also wen es interessiert, das steht in § 7 Absatz 3 UWG oder überhaupt in 7 UWG etwas genauer drin. Der ist nicht hundertprozentig einfach zu verstehen, aber ja, geht eigentlich schon einigermaßen. Und ja, da steht das eigentlich drin, was man darf und was man nicht darf. Und Fakt ist, ja, E-Mail und Telefon, das gilt halt als Belästigung, ja, dass man den Leuten quasi sich aufzwingt, also die müssen sich damit auseinandersetzen. Witzigerweise gilt es beim Fax anders, da ist der Aufwand sozusagen, dass es jemand in den Schredder wirft, kleiner, aber bei E-Mail und Telefon ist halt laut Gesetz verboten und ehrlich gesagt, ich glaube, ich finde das sogar gar nicht so schlecht, weil wir reichen schon aber die E-Mails, die nicht zulässig sind, die alle kommen, aber ja. Im Regelfall kommen die ja nicht irgendwo aus Deutschland oder da steht auch meist nicht dran, woher sie kommen. Aus gutem Grund.
Es ist generell richtig, ja. Ist es generell verboten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Agentur irgendwelche größeren Unternehmen anschreibe, weil wir gehört haben, die brauchen gerade jemanden oder also generell, es gibt ja immer Geschäftsgrund, jemanden zu schreiben, ist es dann immer generell verboten? Gibt es da gar keine legale Möglichkeit, per E-Mail Akquise zu betreiben, also Kaltakquise?
Es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit und die das ist ein Trick, wenn man so will. Ich muss mal gucken, wir können mal, ich glaube, am ausführlichsten habe ich den geschrieben, ich weiß gar nicht, kennt ihr Chimpify? Vladislav Melnik? Ja, jedenfalls bei Chimpify im Blog habe ich dazu mal einen relativ langen und ausführlichen Text geschrieben. Und können wir vielleicht in die Shownotes packen.
Ja, natürlich.
Und Link in den Shownotes.
Genau. So, das Ganze funktioniert so. Es gibt eine Ausnahme, und zwar ist solche Werbung zulässig. Also erstmal natürlich, Entschuldigung, einfacher, wenn der Kunde vorher eingewilligt hat. Ja? Also das ist der Double Opt-in, den ihr kennt quasi vom Newsletter oder überhaupt eben die Einwilligung des Kunden, Werbung zu kriegen. Dann muss er das Double Opt-in-Verfahren durchlaufen, und wenn er das Double Opt-in-Verfahren durchlaufen hat, dann darfst du ihn auch per E-Mail kontaktieren und darfst ihm jeden Tag eine Mail schreiben, ob er dich jetzt nicht endlich beauftragen möchte. Ja? Bis er seine, voll genervt davon, seine Einwilligung widerruft, dann darfst du es wieder nicht mehr. Aber solange du die Einwilligung hast, dann geht das so. Also das ist der generelle Weg. Und dann gibt es einen Weg, den ja gar nicht so viele, glaube ich, kennen. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr, weil hier und da schon mal drüber geschrieben wurde. Und ich ja auch, glaube ich, schon 2 Beiträge und auch schon einen Podcast dazu gemacht habe, glaube ich, irgendwo. Egal, jedenfalls, weil die Frage natürlich immer wieder kommt, die ist ja auch spannend. Und es geht im Rahmen der Werbung für ein ähnliches Produkt. Wenn du mit dem Kunden sozusagen schon eine geschäftliche Beziehung hast, also irgendwie einen Vertrag, und der hat schon irgendetwas von dir abgenommen, dann darfst du ihn für ein ähnliches Produkt ansprechen. Obacht, wenn du bei der Gelegenheit, wo er das Produkt von dir genommen hat, ihn darauf hinweist, dass er seine Einwilligung dass er widersprechen kann, dass er Werbung bekommt.
Okay. Also, das ist ja ganz umständlich so. Ja.
Das ist sehr umständlich, genau. Das heißt, es ist nicht umständlich umzusetzen auf einer Website eigentlich. In diesem Chimpify-Beitrag stehen da auch Beispiele, da ist auch eine Webseite verlinkt, wo das so drauf ist. Also auf einer Website ist natürlich einigermaßen einfach. Ja, letztlich geht das nur praktisch über ein Freebie, dass du sozusagen Kunden mit einem Freebie sammelst und die anlässlich des Downloads, also zum Beispiel bleiben wir beim Webdesign, du bist Webdesigner und du machst eine kleine Fibel, irgendwie die 10 Designtrends 2020, ja, für deine Website. So, und die kann der Kunde dann runterladen, und wenn du ihn dann eben hinweist beim Runterladen, da ist so ein Download-Link und darunter steht dann, oder besser noch darüber, ich weiß gar nicht, wie genau der Satz lauten kann, muss man eben sehen. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit widersprechen oder jederzeit, dass ich meine Einwilligung zum Erhalt von Werbung jederzeit widerrufen kann, irgendwie so. Schreibst du drunter, wie gesagt, der genaue Satz steht in dem Beitrag. Und dann, dann darfst du ihn eben später anschreiben und sagen, kann ich Ihnen auch ein tolles Design verwirklichen? Das ginge. Aber sonst.
Da sind wir dann beim Funnel-Marketing fast schon wieder. Ne? Das ist ja dann weniger Kaltakquise, sondern mehr, okay, ich habe irgendwie schon Funnel und da kann ich dann drüber anklopfen.
Richtig. Also so normale Kaltakquise nur mit damit geht halt nicht. Es geht problemlos per Post.
Okay, ach was. Das ist nicht belästigend.
Nein, das ist nicht belästigend. Und du darfst
das nimmt auch, ja sogar noch wirklich Platz weg.
Ja, du darfst auch in die Häuser werfen, also in die Briefkästen, wenn nicht auf den Briefkästen der Button steht, ich will keine Werbung. Aber wenn der nicht draufsteht, dann darfst du auch darfst du auch Zettel verteilen und sagen, ich mache tolle Websites, das ist erlaubt. Aber ja, du darfst es eben nicht per Telefon und per Mail. Und klar, ich meine, genau das sind die beiden Wege, die eigentlich praktisch nur interessant sind.
Ja, das heißt, wenn man es machen möchte, muss man entweder vorstellig werden im Geschäft persönlich oder einen Brief schreiben. Social Media wird wahrscheinlich ähnlich gelten dann, ne? Dass man irgendwie über Xing oder sowas einen Entscheider da anschreibt?
Im Grundsatz ist das gleiche wie die Mail, ist sicherlich genauso verboten. Aber ja, also ich habe zumindest noch nicht gehört, dass sich da jemand beschwert, wenn du die Xing und LinkedIn-Beschränkungen, die es da ja gibt für Geschichten, aber im Grundsatz ja, also im Grundsatz ist das genau das Gleiche, also das gilt auch für Messenger und so weiter, das ist alles Mail-analog.
Spannend, aber was ist, wenn du es trotzdem machst? Also was ist die Strafe dafür?
Derjenige, also ich habe tatsächlich auch mal schon eine Abmahnung dafür kassiert. Weil das passiert immer, wenn du einen Anwalt triffst. Die Abmahnung war tatsächlich auch am Ende nicht berechtigt, das war der Vorteil, aber der hat jedenfalls eine Mail von mir gekriegt und hat geschrieben, oder er dachte, er hätte sie von mir gekriegt, so ist es genau, sie war nämlich nicht von mir, und hat mir eine Abmahnung geschrieben. Und ja, das war halt, und die hätte ich dann auch, also wäre es von mir gewesen, hätte ich das unterschreiben müssen und eine Unterlassungserklärung und eben die Kosten erstatten. Und ist natürlich für einen Anwalt, ich meine, kriegst eine Mail, dann schreibst du eben hin, hiermit mahne ich dich ab, bitte überweis 500 Euro. Ich meine, einfacher kannst du kein Geld verdienen. Ne?
Ja klar, als Anwalt
ist das echt. Aber ja, also immer, wenn du... Wer natürlich auch ein Klassiker ist, und wo ich auch schon ja halbe Kriege gesehen habe, ist, wenn du halt plötzlich Kunden von anderen, also vom Konkurrenten ansprichst und der geht dann dahin. Und das habe ich auch schon gesehen und gehabt, und die laufen dann los und gucken mal in ihrem Kundenkreis, wer hat das noch gekriegt, und besorgen denen dann Anwälte, und dann wird sozusagen gezielt zurückgeschickt. Ja. Also das ist ein Beispiel aus dem Energieversorgermarkt. Aber ja, also wenn da plötzlich ein anderer Energieversorger alle deine Kunden anschreibt, du weißt ja nicht so genau, woher die Adressen kommen, kannst nur vermuten, dass es irgendwo eine undichte Stelle gibt. Und dann kriegen plötzlich 1000 Kunden von dir eine Mail nach dem Motto, wir machen das billiger. Dann bist du natürlich schon ein wenig angefasst.
So richtig deutsch finde ich, sowas immer abzumahnen. So, ich habe eine E-Mail von dir bekommen. Das kostet dich jetzt Geld.
Ja.
Ich finde es immer so schön. Das ist ja so ein Hype, der neue Hype, dass sich die Deutschen selbst über sich lustig machen.
Aber die ganzen Recruiter, die auf Xing und LinkedIn unterwegs sind und, naja, zum Beispiel Entwickler werden halt ganz oft angeschrieben, das wäre dann ja im Prinzip auch nicht in Ordnung, ne?
Nein. Also ich glaube, es werden viel mehr solche Nachrichten geschrieben, als sie abgemahnt werden. Aber
ja, klar.
Du bist halt bist halt jedenfalls in Gefahr. So.
Also raus an die frische Luft und ins Geschäft persönlich.
So ist das, ja. Das ist auch gesünder.
Also fairerweise habe ich das schon oft miterlebt, dass das Unternehmen gemacht haben. Also fand ich auch immer sehr faszinierend, aber es gab einen Softwareanbieter und einen Internetanbieter. Nee, was war das? Nee, auch Website-Anbieter war es. Die sind dann immer reihenweise in verschiedenen Stadtteilen in die Geschäfte reingelaufen und haben denen irgendwas aufgequatscht. Fand ich sehr schwer beeindruckend. Also die wurden natürlich überall wieder rausgeschmissen, aber ja, haben den Mut nicht verloren.
Versuchen kann man es, ne?
Ja, total.
Ja, dann haben wir das Thema auf jeden Fall abgehakt, ein für alle Mal geklärt. Es ist nicht erlaubt, war mir so auch nicht bewusst, gut zu wissen, dass es so strikt geregelt ist. Aber ich denke, das ist verunsichert viele, die eben versuchen, an Kunden zu kommen. Und der erste Impuls ist, glaube ich, bei vielen einfach E-Mails an alle lokalen Bäckereien schreiben, keine Ahnung, zum Beispiel. Und danach den Bedarf einer Website oder einem Logo oder sonst was fragen. Und das ist ja dann gut, dass wir das hier an dieser Stelle dann geklärt haben.
Ja.
Zweites Thema, ein sehr aktuelles. Es gab vor kurzem ein Urteil, ich weiß nicht, ob es vom Europäischen Gericht war. Auf jeden Fall ging es um die Cookie-Geschichte, dass dafür eine Einverständniserklärung eingeholt werden muss, bevor man also ein direktes Setzen der Checkbox, damit ein Cookie gespeichert werden kann. Magst du kurz sagen, was das umfasst und was Betreiber einer Seite jetzt ändern müssen oder worauf sie aufpassen müssen?
Ja, es war tatsächlich ein Urteil des EuGH zu den Cookie-Bannern, die eigentlich ja jetzt inzwischen jeder kennt. Und da weiß man ja, man braucht einen Cookie-Hinweis, also dass man so einen Cookie-Banner braucht. Das, glaube ich, wusste bis dahin jeder, aber keiner wusste so genau. Also man musste schon immer so einen Cookie-Hinweis machen und sagen, Kuckuck, diese Seite benutzt Cookies, ja? Und dann gab es ja so verschiedene Eskalationsstufen. Die einen haben gesagt, und wir benutzen Cookies und wenn du weiter surfst, dann bist du damit einverstanden, ne? Mhm. Und die nächsten haben gesagt, wir benutzen Cookies und wenn du das nicht willst, dann kannst du hier irgendwo klicken und dann bist du raus da aus der Nummer und dann hast du keine Cookies, sogenannte Opt-out-Lösung, ja? Mhm. Cookies voreingestellt, aber der Kunde hat die Möglichkeit zu sagen, ne, will ich nicht, und konnte irgendwo klicken oder irgendwas einstellen, zig verschiedene Möglichkeiten, und war dann die Cookies los. Und die dritte Variante war eben die Cookie-Opt-in, das heißt, der Kunde, der Nutzer muss explizit zustimmen, dass er, dass ihm gegenüber Cookies gesetzt werden. Und das war die spannende Frage, was gilt da, was gilt da nicht? Und das war besonders für Deutschland spannend und schwierig, weil es eigentlich eine Cookie-Richtlinie gibt, die für ganz Europa vorsieht, dass die Cookies mit dem Opt-in gesetzt werden. Aber diese Cookie-Richtlinie war in Deutschland nicht umgesetzt. Und dann war immer die Frage, gilt das jetzt in Deutschland oder nicht? Und ja, das sind komplizierteste Rechtsgeschichten, wann Cookie oder wann Richtlinien aus Europa direkt gelten und wann nicht. To make a long story short, es gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und der hat ganz klar gesagt, Cookie immer Opt-in. Ja, also Cookie-Hinweis, gut, der ist noch nicht ganz erledigt, aber den Cookie-Hinweis brauchst du nach wie vor, das ist das Minimum, ne? Aber sie haben eben gesagt, wenn du mehr als notwendige Cookies, wir kommen gleich dazu, was notwendige Cookies sind, wenn du mehr als notwendige Cookies verwendest, brauchst du einen Opt-in. Das heißt, wenn ein Kunde auf deine Seite kommt, dann werden sie nicht geladen, sondern erst dann geladen, wenn der Kunde wirklich irgendwo anhakt, irgendwo sein Okay erklärt, dass er mit diesen Cookies einverstanden ist. So, und das ist immer dann vorgeschrieben, eben wenn es nicht notwendige Cookies sind. Was sind nicht notwendige Cookies? Oder andersrum, ja, also nicht notwendige Cookies sind alle Cookies, ohne die die Website weiterhin funktioniert. Und notwendige sind die, wo die Website praktisch nicht mehr funktioniert. Klassiker ist Warenkorb-Cookies, alles, was so Sicherheits-Cookies sind, so Spam-Abwehr, ja, dass sich da Leute nicht anmelden können, mehrfach oder so. All sowas wäre noch ein notwendiges Cookie. Seiteneinstellungen, also was weiß ich, Spracheinstellungen, das ist auch ein notwendiger Cookie. Und was auch ein notwendiger Cookie ist, ist der Cookie-Hinweis selbst, also das Cookie von dem Cookie-Hinweis, weil das wird dir ja auch dann nicht mehr angezeigt, wenn du akzeptiert hast. Also die setzen ja auch Cookies, aber sind eben selbst wieder notwendig, weil ja rechtlich vorgeschrieben. Also solange du nur die hast, reicht dir der Cookie-Hinweis. Ich habe nur notwendige Cookies, da weise ich euch drauf hin, aber die sind halt notwendig und deshalb könnt ihr da nicht opt-outen, weil sonst funktioniert es ja nicht und ich habe euch auch lieb oder so. So, das ist ganz klar.
Wo die Sache jetzt relevant wird für viele Freelancer oder Seitenbetreiber, ist wahrscheinlich dann, wenn jetzt Sachen eingebunden sind wie Google Analytics oder irgendwelche Social Plugins, wobei es da ja sowieso nochmal ganz andere Dinge zu beachten gibt aus Datenschutzsicht, aber das heißt, Tracking von Surfaktivität auf der Seite ist per Default nicht mehr möglich.
Genau.
Das bedeutet ja für viele Betreiber auch massiv Probleme, weil aktiv zu erlauben, zu sagen, hier, guck mal, was ich so Schönes mache auf deiner Seite, das werden ja wahrscheinlich die wenigsten Nutzer auch tun.
Das ist so. Ja. Also ich kenne noch keine Statistiken. Ich weiß, dass es Vermutungen gibt, dass eben jetzt durch das Urteil diese Cookie-Banner immer mehr werden und die Leute sich einfach dran gewöhnen, einfach automatisch okay zu drücken. Aber ja, wissen tue ich es nicht. Und ehrlich gesagt, ich drücke die Cookies zumindest bei den größeren auch sehr gerne weg.
Ja. Es ist ja nun auch so, dass viele da schon mit cleverem Design ein bisschen rumexperimentieren, ne? Von wegen der Call-to-Action-Button, der halt farblich extrem auffällt, heißt dann irgendwie alle markieren und weiter, und der nicht so auffällige Button heißt dann irgendwie speichern oder sowas, und oder, ne? Dass man so darüber diese Checkboxen teilweise einholt. Also auch das wahrscheinlich wieder eine Grauzone, mit irgendwelchen Urteilen, die dann sagen, das ist nicht okay oder so.
Das fällt mir bei diesen E-Scooter-Apps in letzter Zeit immer auf. Finde ich immer geil. Du kannst mal reingehen, machst diesen Sign-Up-Prozess, dann gibt es 3 Checkboxes untereinander. Oberstes ist das AGB, ich glaube, zweites ist Tracking und drittes ist alle aktivieren.
Ja. Mhm. Genau.
Und du checkst natürlich nicht, dass es nochmal irgendwie alle aktivieren. Das ist so, machst natürlich zack, zack, also oben den ersten, den zweiten, den dritten, dann ist sowieso alles markiert und dann machst du weiter. Reflexmäßig. Ja. Das ist auch voll fies.
Ja. Aber der Nutzer oder der Seitenbetreiber ist halt erstmal blind, bevor der Nutzer nicht irgendwas auf der Seite macht. Also solange er das Cookie-Banner überhaupt noch da hat und nicht eine Auswahl getroffen hat, kannst du als Seitenbetreiber dann ja nicht mal mehr sehen, dass du Traffic auf der Seite hast.
So sieht das aus.
Ja.
Wenn ich jetzt mein eigenes Tracking-System, was nur Seitenaufrufe zählt und so ein paar kleinere weitere Daten, zum Beispiel was für ein Browser und so weiter reinschmeiße, weil ich glaube, das Hauptproblem ist immer noch Google Analytics, weil so viel dazu getrackt wird. Das würde ja an sich schon noch gehen,
oder? Benötigt, oder nicht?
Genau. Also ich habe tatsächlich gab es letztes Jahr schon ein Urteil vom EuGH, wo der das eigentlich gesagt hat. Und da habe ich damals einen Blogpost geschrieben und habe da in der Tat genau für diesen Fall, den du gesagt hast, vertreten, das müsste gehen. Und für mich war so der Fall eigentlich so ein intern gehostetes Matomo. Ja, also wenn du intern Matomo hostest, dann sendet das die Daten nicht und du hast halt deine Statistik in deiner Seite. So.
Genau.
Und ja, was soll ich sagen? Nach dem, wie man das neue Urteil lesen muss, würde ich eher sagen, es geht nicht. Es gibt noch zarte Stimmen, die meinen, ja, aber irgendwie so ein bisschen, wir wollen doch noch was, irgendwas wollen wir doch behalten, bitte, bitte. Hm.
Zu aber, Recht.
Also. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mehr Hoffnung ist als aber also ich würde es mitmachen. Ich als Richter würde es mitmachen. Ich würde ein intern gehostetes Matomo mitmachen, aber das ist auf jeden Fall ein Grenzfall.
Man muss ja auch sagen, in der Praxis, wenn man sich alle größeren Anbieter anschaut, konform kann da eigentlich keiner sein, weil ich glaube, so größere, mittelständischere Sachen, wenn man da so schaut, die tracken alle. Also weil es für die wahrscheinlich auch einfach ein absoluter Wettbewerbsnachteil wäre, zu sagen, nö.
Ja, du hast völlig recht. Und natürlich ist das auf eine Art auch, weiß ich nicht, es macht natürlich irgendwie ein Stück weit irgendwo auch das Internet kaputt und so.
Ja.
Auf der anderen Seite, ja, also was insbesondere so der ein oder andere Software-Gigant von uns sammelt, bis hin zu Vorhersagen, dass jemand das schwanger ist, der es selber nicht weiß und so, die ganze Geschichte kennen wir ja alle. Und egal, welche davon alle stimmen, aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall erschreckend genug.
Ja, es trifft halt leider oft die Anbieter, die kleineren, die da eigentlich nicht, die eben nicht solche Daten kraken. Es gilt ja immer gerne so, diese Urteile gelten ja immer sehr oft so den größeren, Facebook, Google und Amazon. Und leiden tun aber meistens eher die kleineren drunter, wie auch bei der DSGVO schon,
Das ist ja das Absurde, dass der EuGH ja auch hier Social Media eben Facebook dieses Urteil zur gemeinsamen Verantwortung mit Facebook und da gehen jetzt die Datenschutzbehörden möglicherweise gegen die Einzelnutzer vor, ja, aber Facebook lassen sie in Ruhe, also sie lassen Facebook deshalb in Ruhe, weil Facebook sitzt halt in Irland.
Ja.
Facebook sitzt deshalb in Irland, weil sie da praktisch keine Steuern zahlen. Das heißt, der EU oder sämtlichen EU-Ländern geht unglaublich viel Geld verloren. Und In Irland kriegt aber doch irgendwie ein paar Prozent ab. Da das Land klein ist, kann es natürlich von diesen paar Prozent, die Facebook da abdrückt, besser leben als wir. Wir könnten davon nicht leben. Und naja, und deshalb haben die so ein Steuergesetz, deshalb ist Facebook da. Und die DSGVO sieht halt vor, dass sie zuständig immer, dass die Datenschutzbehörde an dem Ort, wo das Unternehmen sitzt, soll heißen, Irland ist zuständig für die Datenschutzverstöße von Facebook. Und die gehen schon gegen Milliarden von Steuerhinterziehungen nicht vor. Was glaubst du, was die mit irgendwie einem Datum machen von dir? Also,
ja,
genau, nichts. Ja, so, und das, da ist natürlich, da krankt natürlich ein bisschen das System, aber grundsätzlich nicht so gedacht. Ne? Also ist jetzt nicht, im Gesetz ist das nicht so angelegt, aber auch da, es wird vielleicht dünner. Also jetzt gerade, weiß ich nicht, vorgestern oder so, ging rum Posts, dass es riesige Beschwerdewelle eingegangen ist bei den Datenschutzbehörden. Und zwar soll sich jemand oder sollen sich welche, keine Ahnung, die Mühe gemacht haben, und zwar 200.000 Websites, die Google Analytics nicht konform verwenden, drüber beschwert haben. Also in der Liste sollen allein 20.000 Seiten aus Hamburg sein, 70.000 aus NRW, gut, und 110.000 aus dem Rest von Deutschland. Mehr steht da nicht. Ich weiß nicht genau, woher die Info kommt, aber die lief bei Twitter rauf und runter. Das scheint wohl zu stimmen. Das heißt, so, und da stand auch ganz klar jetzt, dass da kann die Datenschutzbehörde nicht tätig werden. Und tatsächlich wird man sagen können, vorher war die Rechtslage vielleicht hier und da ungeklärt. Jetzt mit dem Urteil ist sie einigermaßen geklärt. Das heißt, die Chance, dass möglicherweise serienbriefweise jetzt Bußgeldbescheide kommen, die ist vielleicht nicht ganz klein. So, und dann muss man halt mal gucken. Aber ja, man muss halt irgendwie einen Weg finden, wie man quasi das Internet noch erhält, ohne dass alles abgestellt wird und so. Aber ja, ich weiß gar nicht,
ob da überhaupt
jemand drüber nachdenkt. Also
die Betreiber sind dann natürlich teilweise dann auch ein bisschen dem Ganzen ausgesetzt. Und zu schauen, also man macht die dann in dem Sinne auch blind, wenn man sagt, gar kein Tracking, ohne dass der Nutzer, also klar, es ist schön, wenn der Nutzer das kontrollieren kann, aber per Default zu sagen, der Seitenbetreiber kann nicht sehen, was auf seiner Seite passiert, ist halt so ein bisschen, wenn du einen Laden hast, dann hast du da Kameras oder kannst sehen, wer in deinen Laden reingeht. Das kannst du als Seitenbetreiber nur über Tracking erreichen, und wenn das nicht mehr per Default möglich ist, dann weißt du ja überhaupt nicht, was in deinem Geschäft quasi passiert.
Ja, aber da könnte ich jetzt sagen, wenn du eine Werbetafel an die Autobahn stellst, dann kannst du auch nicht gucken, wer da vorbeifährt. Also
ich könnte mich da hinstellen und das sehen.
Ja, okay.
Ja, also ambitioniertes Marketing.
Ich bin ja in derselben Falle. Also ich bin ja selber Online-Unternehmer und ich verstehe das sehr gut. Also sogar sehr, sehr gut. Aber das Thema ist gelutscht. Im Grundsatz die Sache als solche ist eine gute Idee, und ich glaube auch, dass die DSGVO dazu geführt hat, dass nicht mehr ganz so viele Daten rumfliegen, aber Fakt ist, so richtig geholfen hat es halt auch nicht.
Okay. Ja, schließen wir das Thema damit ab, würde ich sagen. Also Seitenbetreiber müssen einfach darauf achten, dass sie diese Einwilligung holen. Da gibt es ja auch viele Fertiglösungen für diese Cookie-Banner schon. Da einfach mal suchen wahrscheinlich. Kannst du was empfehlen, Ronald?
Ja, auf jeden Fall Estate Guru. Estate Guru. Quatsch. Nein, das kann ich übrigens auch empfehlen, aber das ist nur, wenn du ordentlich Zinsen kriegen willst. Okay. Das liegt nur daran, dass gerade die E-Mail von denen hier aufgeploppt ist. Ich muss mal den E-Mail machen. Also Ballabs Cookie Opt-in, was ich ja auch selber verwende, für WordPress ist ganz gut, und es kommt nah, ich muss mal gucken, ich habe gleich noch einen Call und dann haben wir vielleicht auch demnächst mal so ein Ding im Angebot.
Ach so, okay. Also ja, Vorbehalt, dass man es auch bei Easy Recht sicher vielleicht findet, wenn diese Folge dann draußen ist.
Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein.
Okay.
Also ich habe eben gerade den Anruf und muss dann nochmal einen Test machen und dann müssen wir mal gucken.
Okay.
Aber ja, muss ich mal gucken.
Gut, dann ab zur nächsten Frage. Und zwar arbeiten im Ausland für deutsche Kunden. Wie lange ist es erlaubt und ab wann wird man steuerpflichtig im Ausland?
Naja, zwei Dinge müssen wir da tatsächlich trennen, nämlich ab wann ist es erlaubt und steuerpflichtig? Erlaubt die Erlaubnis zu arbeiten und die Steuerpflicht hängen nicht voneinander ab. Die haben nichts miteinander zu tun. Also
Okay.
du brauchst ja eine Erlaubnis, oder in den meisten Ländern brauchst du eine Erlaubnis, dort zu arbeiten. In Deutschland ja auch, wir kennen das alle, die Flüchtlinge kommen hierher, dürfen aber nicht arbeiten, haben keine Arbeitserlaubnis. Also, so, und wenn die arbeiten, dann ist das illegal. Und es gibt insbesondere ein Land, an dem Beispiel kann man es gut sagen, also in den USA, sind die auch tatsächlich ziemlich dahinterher wegen dieser Arbeitserlaubnis. Also ich würde in den USA niemals irgendwie Bilder schicken, hier, ich arbeite gerade in einem Coworking Space oder sitze am Strand und arbeite und so und das bei Facebook posten. Da gibt es ein paar, die dann erheblichste Probleme gehabt haben. Und auch wenn die dein Gepäck durchsuchen und so und dann vermuten, dass du da arbeitest, da sind auch einige dann ein paar Tage nicht aus dem Flughafengebäude rausgekommen. Also da gibt's schon. Ja, ja, wirklich. Also die sind da auch natürlich knallhart. Oder verlangen eben, dass du den Laptop entsperrst und gucken dann, ob da irgendwas drin ist und so. Da ist dann nichts mit DSGVO. Also das ist die Frage, darf ich da arbeiten? Die meisten werden sich nicht darum kümmern. Und natürlich darfst du auch in einem anderen Land arbeiten, wenn du sozusagen für deine Heimatfirma sozusagen tätig bist. Also wenn du natürlich in Deutschland ein Unternehmen hast und du kommst in die USA und du arbeitest da, weil du da einen Auftrag hast, dann ist das natürlich erlaubt und natürlich kannst du da auch deine E-Mails checken und so weiter. Aber wenn du sozusagen so ein Herrenloser bist, ja, dann sieht das eben unter Umständen anders aus. Und das ist die Frage Arbeitserlaubnis. Ja, das ist immer eine Frage, habe ich eine Arbeitserlaubnis da, kann ich da arbeiten? Und die zweite Geschichte ist halt, wann werde ich da steuerpflichtig? Im Grundsatz ist tatsächlich Freelance-Leistungen werden da erbracht, wo sie erbracht werden. Das heißt, an dem Ort, an dem du gerade bist. Und so, das heißt, theoretisch ist das immer da steuerbar, aber es gibt halt so einen Schwerpunkt, den du haben kannst, und wenn der dich an einen Ort zieht, dann bist du da steuerpflichtig. Und da gibt es die 183-Tage-Regel. Und die 183-Tage-Regel, die kommt aus dem internationalen Steuerrecht, und zwar aus den sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen. Also es gibt eigentlich kein internationales Steuerrecht, sondern es gibt nur Doppelbesteuerungsabkommen. Also Deutschland und die USA oder alle möglichen Länder auf der Welt setzen sich irgendwie zu zweit hin und überlegen sich, wenn einer von uns bei euch und wenn einer von euch bei uns, wie verteilen wir dann die Steuern, die da entstehen? So, und diese Doppelbesteuerungsabkommen basieren alle auf Musterabkommen der OECD, und in diesem OECD-Musterabkommen steht die 183-Tage-Regel. Und die besagt, bist du in einem Land mehr als 183 Tage aufhältig, dann bist du sozusagen steuerlich diesem Land insgesamt zuzuordnen. Dann ist das dein steuerlicher Schwerpunkt und dann bist du da insgesamt steuerpflichtig, auch wenn du 181 Tage im Jahr woanders warst.
Reden wir von Arbeitstagen oder wirklich Tagen, die man dann da
Tagen,
sich aufhält?
Tagen,
Okay.
nicht Arbeitstagen. So, also immer wenn du die 183 Tage übersteigst, dann bist du da zuzuordnen. Ganz, ganz wichtig und von ganz vielen Blendern, die da rumlaufen und Steuertipps geben für sogenannte digitale Nomaden. Diese Vermutungsregel gilt nicht umgekehrt. Also es gibt nicht die Regel, wenn du weniger als 183 Tage wo bist, dann bist du da nicht steuerpflichtig. Die Regel gibt es nicht. Nur mehr als 183 Tage, dann wirst du steuerpflichtig. Ganz wichtig.
Mhm. Okay.
Ja, das ist eigentlich die Regel. Das heißt, solange du normal in Deutschland versteuertes Gewerbe hast und ab und zu rumreist, hast du keine Probleme. Wenn du in Deutschland ein Gewerbe hast und bist mehr als 183 Tage in Spanien oder in sonst wo, dann kriegst du natürlich theoretisch ein Problem. Häufig wird das natürlich nicht auffallen. Also Deutschland wird nicht fragen und in dem anderen Land werden sie dich vielleicht auch nicht sofort entdecken. Aber kann natürlich schon sein, wenn du, also was weiß ich, 5 Jahre lang in Spanien lebst und aber immer in Deutschland angemeldet bist und da deine Steuern zahlst, aber trotzdem eben wirklich die 183 Tage in Spanien bist. Und die Spanier kommen irgendwann drauf, oh, der wohnt schon 5 Jahre hier, der hat jedes Jahr 100.000 Euro verdient. Jetzt schicken wir dem mal einen Steuerbescheid über besagte 100, also über 100.000 Euro. Das wäre schon günstig. Also in Deutschland wirst du dafür einen Steuerbescheid in der Nähe von 230.000 Euro oder so kriegen. Dann hast du natürlich ein Problem und dann musst du die möglicherweise zahlen. Ist dann wieder eine Frage der Doppelbesteuerungsabkommen, da kriegst du dann wieder teilweise erstattet und so, aber ja, das ist dann eine ziemliche Mess.
Diese Tage, das gilt dann für das jeweilige Land? Das heißt, wenn ich jetzt rumreisen würde die ganze Zeit dann und mich eben nicht länger als diese Frist oder diese Tage in diesem Land aufhalte, dann ist es wieder was anderes, oder?
Genau, dann ist es wieder was anderes. Das ist ja das, wo ganz viele rumlaufen und was, sagen wir, zumindest de facto stimmt, wenn du die ganze Zeit rumreist und nirgendwo länger bist als diese 183 Tage, dann bist du nirgendwo steuerpflichtig. Aber da muss man eben aufpassen, das stimmt wiederum eben nicht, weil, das habe ich gerade gesagt, es keine Regel gibt, bist du weniger als 183 Tage, bist du dann nicht steuerpflichtig.
Mhm.
Tatsächlich kannst du steuerpflichtig werden. Da erzähle ich immer gerne die Geschichte von Oliver Kahn. Oliver Kahn wohnte wie viele Spieler von Bayern München in Österreich, direkt hinter der Grenze, weil da waren die Steuern ein bisschen niedriger. Und Oliver Kahn, weiß man vielleicht auch, besuchte immer gerne eine Edeldisco in München, und immer wenn er in dieser Edeldisco in München abgestürzt war, dann ging er zu seiner Schwester und da hatte er einen Schlüssel und legte sich da schlafen, weil er lobenswerterweise nicht betrunken nach Österreich fahren wollte. So, und Oliver Kahn hat war offenbar nicht immer treu. Ich weiß gar nicht, ob es die betrogene Freundin oder die betrogene Ehefrau war, das ist auch völlig egal. Sehr gerne ist das, worüber die Leute stolpern, ein betrogener Mensch, sage ich mal.
Mhm.
Ja. Und die hat dann gesagt, hier, der hat einen Schlüssel. Und das hat Oliver Kahn eine gute Million gekostet und ein ordentliches Strafverfahren, weil nämlich er einen Schlüssel zu einer Wohnung hatte. Und wenn du einen Schlüssel zu einer Wohnung hast, dann bist du schon in Deutschland steuerpflichtig.
Ach Gott.
Also der war nicht die 183 Tage da und so, sondern, ne? Oder wofür ist Papa Graf in den Knast gegangen? Papa Graf ist in den Knast gegangen. Der ist ja, der hat ja die steuerlichen Angelegenheiten von Steffi Graf gelöst oder betreut hat ja dann auch tatsächlich, ich glaube, 4 Jahre oder knapp 4 Jahre hat er gesessen wegen Steuerhinterziehung, weil natürlich bei Steffi Graf ein bisschen was zusammenkam. Und die hatte halt einen Wohnsitz in Monaco und sie hatte aber auch einen Fan. Und dieser Fan, ich weiß gar nicht, war das schon Twitter, wie auch immer, ich glaube ja, oder irgendwo auf Social Media, keine Ahnung, oder irgendein Vorläufer davon. Jedenfalls hat dieser Fan Steffi Graf verfolgt und hat minutiös aufgeschrieben, wo sie immer gerade ist. Bis dann das Finanzamt das auch gelesen hat und festgestellt hat, oh, wir haben 185 gezählt. Oh. Schade. So.
Der war doch vom Finanzamt, der Typ.
Nee, das war wirklich nur ein Fan. Aber irgendwie ist es, ich weiß nicht genau wie, ich kenne die ganze Geschichte kenne ich nicht, aber Fakt ist, die haben das gesehen, die haben das gelesen, die haben die Tage gezählt und haben gesagt, Papa Graf, komm doch mal vorbei. Und dann haben sie gesagt, ich glaube, es war eine zweistellige Millionenstrafe und der BGH hat ja inzwischen entschieden, wenn du mehr als eine Million Steuerhinterziehung, dann musst du in den Knast.
Ah, okay. Also
dann gibt es auch keine Bewährung mehr.
Krass. Also macht nicht den Fehler.
und versteckt
oder
die Millionen.
Weniger als die Million.
Ja, genau.
Ja, durch den Podcast verdienen die ja alle so viel. Ja. Okay. Ja, das schließt dieses Thema dann, würde ich sagen, auch ab. Ne? Das ist relativ deutlich.
Ja,
auf diese Tage achten.
Kann man da, kann man da einiges zu sagen, zu machen. Und
ja.
Ich mache jetzt demnächst einen Kurs über der ist eigentlich schon dreiviertel fertig, vier Fünftel fertig sogar, über rechtlich richtig selbstständig machen und da ist auch ein ordentliches Kapitel auf jeden Fall drin über diese steuerrechtlichen Fragen.
Ja. Du kennst dich ja entsprechend gut aus, weil du selber ja auch viel reist und so, ne? Und in dieser ganzen digitalen Nomadenszene drin bist.
Ja, so ist es. Und,
okay.
Und ja, ich bin halt von Haus aus Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und wenn du internationales Gesellschaftsrecht machst, ist natürlich auch immer dieses Thema mit.
Mhm. Okay. Dann ein Thema, worüber man immer stolpert, wenn man übers Freelancing und rechtliche Aspekte liest. Thema Scheinselbstständigkeit ist ein Thema für sich. Vielleicht ein bisschen unwürdig, dass wir es jetzt hier nur so anreißen. Müssten wir vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen. Aber kannst du kurz sagen, was es ist und wie man sich davor schützen kann?
Ja, Scheinselbstständigkeit ist halt letztlich eine Umgehung der Arbeitnehmertätigkeit. Arbeitnehmer haben ja einige Schutzrechte und einige aber auch einige Pflichten, also insbesondere in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht. Und also ja, eigentlich ist das der wesentliche Punkt. Sie sind halt das kennt ja jeder, dann hast du deine halben Krankenkassenbeiträge nur und halbe Rentenversicherung, die anderen Teil halt der Arbeitgeber. Und so gibt es dann halt und eine jedenfalls nicht ganz vergleichbare Versicherungspflicht gilt für Selbstständige und die Scheinselbstständigkeit soll halt verhindern, dass Leute, die in Wirklichkeit Arbeitnehmer sind, nicht als Arbeitnehmer beschäftigt werden, letztlich zu Lasten der allgemeinen Sozialkassen und natürlich auch ein Stück weit zu Lasten des Einzelnen, weil der Staat davon ausgeht, dass möglicherweise sich insbesondere kleinere und weniger verdienende Freelancer nicht in gleicher Weise sozial absichern, was dann wieder am Ende, wenn sie dann nicht mehr arbeiten können, zur Konsequenz hat, dass sie eben dann den Staat auf der Tasche liegen über Hartz IV oder über sonstige Sozial- und Transferleistungen. Um das zu verhindern, gibt es halt diese Scheinselbstständigkeit, damit nicht ein Unternehmen sagen kann, so, wir beschäftigen jetzt nur noch Selbstständige, und wir sparen uns jetzt die, kommt schon richtig was zusammen. Also es geht Richtung 25% auf den Lohn, den du da allein für die Sozialversicherungskassen zahlst. Kommt ja auch die Arbeitslosenversicherung, kommt ja auch noch dazu, Pflegeversicherung und so weiter und so fort. Also da geht es schon um richtige, richtige Summen. Und deshalb gibt es dieses Institut der Scheinselbstständigkeit und insbesondere die Sozialkassen prüfen halt, ob ihnen da sozusagen Geld verloren geht, weil Leute, die eigentlich in Wirklichkeit Arbeitnehmer sind, eben als Selbstständige beschäftigt werden. Das ist das, worum es geht.
Okay. Und ab wann gilt man als Scheinselbstständig? Da gibt es ja dann irgendwie auch Definitionen.
Ja, genau. Wenn man zu 63,483% nicht mehr selbstständig ist. Nee, das ist genau der Punkt. Das wäre schön, wenn ich das so sagen. Also wenn das jetzt meine Antwort wäre, wäre total toll und wir könnten das messen. Aber genau so ist es nicht. Es gibt letztlich einen riesigen Kriterienkatalog, na, da sind so mindestens 10, eher 20, 20 sind da drin, die sozusagen Indizien für Selbstständigkeit beziehungsweise Unselbstständigkeit. Und dann guckt man sozusagen auf den betreffenden Menschen und guckt, was hat der für einen Vertrag, wie arbeitet der, wie bewegt der sich, wie sehr wird der von der Peitsche erreicht, die der Unternehmer schwingt, was darf der, was darf der nicht, was macht der wirklich, wo muss der vorbeigucken oder muss der nicht vorbeigucken. Also da werden zig verschiedene Dinge angeguckt und dann wird sozusagen aus dem Gesamtbild eine Wertung abgegeben, die sagt, der ist irgendwie eher selbstständig oder eben eher angestellt. Und die wesentlichen Punkte sind halt, und die wird man häufig in Freelancer-Verträgen finden, da steht dann zum Beispiel drin, so und so darf seine Arbeitszeit frei bestimmen. Also das ist ein ganz wesentliches Kriterium für Arbeitnehmer, ist halt, dass er dann arbeiten muss, wenn der Arbeitgeber das sagt. Mhm. Und ein weiteres ganz wesentliches Kriterium ist sicherlich die Einbindung in die Arbeitsorganisation des Unternehmers. Also je mehr du in dieses Unternehmen musst und je mehr du da eingebunden bist und je mehr du da Vorgaben hast, desto eher wirst du zum Angestellten. Also gerade natürlich zum Beispiel IT-Freelancer, die eben dann in ein Unternehmen gehen müssen und dort mit dem dortigen Team, dem Team dann da zuarbeiten und mit dem Team da an einem Projekt arbeiten, die sind auf jeden Fall ganz schnell mit dem Bein in der Scheinselbstständigkeit, weil eben sie sehr stark eingebunden sind in die Arbeitsorganisation. Wenn die dann auch noch stempeln müssen und so, dann fällt das Verdikt natürlich relativ schnell. Und je weiter du davon weg bist, desto besser ist es. So.
Gibt es so Dinge, auf die man achten kann? Also wo man jetzt auch vielleicht erkennt, also Warnsignale?
Ich wollte eins sagen, also ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, hat im Wesentlichen nur einen Auftraggeber. Also ja, das gut, auch, ne? Also das ist auch ein Punkt, wenn also unser besagter IT-Freelancer, der kommt da immer und muss denen dazu arbeiten, muss möglicherweise noch stempeln und im Übrigen ist er da auch 40 Stunden die Woche und hat sonst auch keinen Auftraggeber oder vielleicht noch einen kleinen, der ihn irgendwie eine Stunde die Woche irgendwie Support machen lässt, dann ist er natürlich sofort Scheinselbstständiger beziehungsweise eben Arbeitnehmer. Und ja, so. Du kannst nur die Kriterien sozusagen so einigermaßen im Blick behalten und eben versuchen, dass du so wenig davon verwirklichst. Also je mehr du halt freie Zeit hast, je mehr du halt freie Ortswahl hast, je mehr du mehrere Auftraggeber hast und so weiter, desto besser ist es.
Okay. Das heißt, so diese Sachen, die jetzt irgendwie remote möglich sind, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, weil man da ja nicht dann vor Ort sein muss.
Naja, aber wenn der jeden Morgen um 10 Uhr sich einloggen muss und um 16 Uhr sich wieder ausloggen muss. Und
so, ja gut, also, klar, das ist dann strukturell wieder ein Problem. Ne?
Also
ich habe letztens gelesen, dass ein Freelancer Kunden auch betreuen musste, obwohl er IT-Freelancer war, aber man hat ihm dann soweit schon die Verantwortung übergeben, dass er auch mit Direktkunden dieser Agentur, für die er tätig war, kommuniziert hat und so weiter. Sind das auch so Sachen, wo es dann wahrscheinlich Probleme geben kann, ne?
Ja, klar.
Das ist ja schon klar. Klingt schon also ziemlich nice. Also.
Okay.
Cool. Passt das für dich ja nicht?
Ja, also ich denke, Ronald sagte ja schon, es ist teilweise sehr, man muss viel einzeln nachgucken und so weiter, aber wenn wir jetzt so grobe Faustregeln formulieren, das ist ja immer so, was man als Hörer dann vielleicht auch will, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen, dann wäre es wahrscheinlich einfach zu schauen, dass man sich möglichst breit aufstellt, was die Kundenbasis angeht. Das ist ja sowieso aus vielerlei Hinsicht sinnvoll, dass man schaut, dass man nicht zu sehr sich in Strukturen einbinden lässt, wo irgendwo zeitlich Vorgaben gemacht werden. Ich meine, es gibt immer Projekte, wo gesagt wird, wir müssen diese Woche so und so viele Stunden schaffen. Aber das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, du musst zwischen 9 und 18 Uhr hier arbeiten oder so.
Ja.
Und das sind wahrscheinlich Punkte,
ja, und dann möglichst,
dass es nicht ortsgebunden ist.
Ein Kampf, weil natürlich die Sozialkassen versuchen, dass sie da die Kohle kriegen und so. Und ja, und natürlich beißt sich das auch wieder mit dem Heer der neuen Selbstständigen. Also von daher.
Ja, optimal ist es alles nicht, ne? Aber was will man machen?
Ja, also ich meine, auch da wieder gilt, der grundsätzliche Gedanke des Gesetzgebers ist natürlich völlig richtig.
Ja,
dass ich hätte fast gesagt, ein Bauunternehmen plötzlich nur noch selbstständige Bauarbeiter beschäftigt, ja.
Klassiker, ja.
So, das natürlich.
Das war sogar mal der Use Case, oder?
Oh. Das war sicherlich auch, also klar, also die Subisierung, also wo es, also ich weiß ja, Mandanten, erinnere ich mich noch, der hat irgendwie gefahren für, weiß nicht mehr welchen, irgendeinen DHL oder irgendeinen Logistikdienstleister, ich weiß nicht mehr welchen, aber der war halt der fünfte. Ja, also da war eine große Spedition, die hatte wieder eine kleine, die hatte noch eine kleinere und für die fuhr er dann und er hatte noch drei Leute, die für ihn auch fuhren. Also da gehen die Subunternehmer in die sechste Stufe. Ne? Also da muss man sich natürlich auch fragen, ob das irgendwie noch ganz sein kann. Ich meine, da verdienst du schon auf der ersten Stufe wenig, aber in der letzten Stufe verdienst du praktisch nichts.
So. Ja, Fedora und
das ist dann halt auch nicht Sinn der Sache. Ne?
Ja. Fedora und sowas, diese Anbieter, die sind ja auch so ein bisschen, oder wie die alle heißen, diese Liefer.
Ja, die sind zufällig. Das ist, genau.
Ja.
Ja, jetzt geht's ja dann, das nächste wäre ja dann diese Mike, wo du quasi zur Arbeit gehst und dann spürst du zwischendurch ein Lieferchen ein und so. ja, aber. Und natürlich, dass da die Vorstellung natürlich von, ich weiß nicht, Gewerkschafts- oder von traditioneller Arbeitsseite, hätte ich fast gesagt, die sind da natürlich ganz andere als die von uns Online-Freelancern natürlich. Und das beißt sich dann natürlich manchmal.
Ja.
Cool. Dann, also wir haben noch eine weitere Frage offen. Genau, also die große Frage, wie archiviert man E-Mails und Rechnungen und andere Dokumente, sodass sie rechtskonform archiviert sind?
Ja, sie müssen so archiviert werden, dass es eben nicht mehr änderbar ist.
Mhm.
So, und da gibt es Software, GOBD, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und keine Ahnung. aber jedenfalls gibt es Software, die da zertifiziert ist und die das kann. Und weil die so zertifiziert ist und das kann, ist die natürlich was? Richtig, schweineteuer.
Offizielle Zertifizierung gibt es auch ja gar nicht. Ne? Also das hatten wir mal mit einem nicht mit einem Rechtsanwalt, sondern mit einem Steuerberater geklärt. Da gibt es gar nichts Offizielles.
Das kann gut sein, ja. Aber zumindest, dass die eben diese ganzen Vorkehrungen einbauen, dass eben die Änderung nachvollzogen werden kann. Und klar, dann, also ich erinnere auch noch aus Anwaltszeiten, die gibt es ja immer noch eigentlich, der Kampf um die Registrierkassen und wie sehr man Registrierkassen gegen Betrug schützen muss und so. Und welche Kassenanbieter dann irgendwo doch noch einen Knopf haben, wo man dann Schwarzgeld mitmachen kann und so. Da gibt es mit Friseursalons und also in den zigtausenden Geschichten und Auseinandersetzungen. Also natürlich, da kann man auch endlos viel zu machen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass, also zumindest bei DATEV würde ich da jedenfalls grundsätzlich von ausgehen, dass wenn die sagen, sie machen das richtig oder sie haben eine Software, die das kann, dass ich davon ausgehe, dass das dann auch in Ordnung ist. So, diese Software ist teuer und ich weiß, was ich mache und ich habe es aber auch nur gelesen. Ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Buchhalter, nix. Aber was wohl gehen soll, ist stumpf auf etwas ziehen. Das haben Leute, die so alt sind wie ich, schon mal gehört. Das heißt CD-ROM. so. Und dann ist das halt auch nicht änderbar gespeichert. Und
ja,
das ist
stimmt.
wäre für mich so der Ausweg. Also wäre noch irgendwo ein CD, doch, die gibt es glaube ich noch, also zumindest als DVD, dass man eben DVDs bespielen kann mit den Daten und dann kann man die ablegen.
Wäre so eine oder, ja.
mögliche Idee. Googelt das gerne nochmal. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen der falsche Ansprechpartner.
Um da vielleicht meine Taktik für E-Mail-Archivierung mal zu nennen. Also ich bin zum Beispiel bei Microsoft immer irgendwie in diesem Business, es gibt einen Business-Tarif tatsächlich. Der ist auch ziemlich aufwendig und kann man auch nicht direkt mit Microsoft machen, sondern man braucht einen Vertriebspartner von Microsoft. Und die bieten tatsächlich ein nicht antastbares Archiv an für E-Mails, wo alle E-Mails automatisch drin landen. Und du kannst nur E-Mails davon wieder rausholen. Aber du kannst sie in dem Archiv nicht mehr ändern. Was ziemlich entspannt ist.
Na, ich glaube, viele, das fängt ja schon bei Freelancern bei der Rechnungserstellung auch an, ne? Also es gibt erstaunlich viele Leute immer noch, die irgendwie zu Word oder zu, weiß ich nicht, Google Drive oder sowas greifen, um ihre Rechnungen zu schreiben. Und das ist ja definitiv nicht konform, zumindest wenn man die Rechnung dann einfach nur dort speichert und ablegt. Da müssen wir auch unseren Kunden bei Goodland ständig sagen, weil wir regelmäßig, das ist der häufigste Support-Case, Leute schreiben uns, wieso kann ich meine Rechnung nicht mehr bearbeiten? Ich habe einen Rechtschreibfehler drin oder so. Und dann müssen wir halt immer schreiben, es gibt halt diese GOBD und danach darfst du das nicht mehr ändern, sonst ist das eben nicht konform. Und du kannst ja dann allerlei Betrug auch dem Finanzamt gegenüber abziehen, indem du da einfach irgendwelche Summen nachträglich nochmal änderst oder so. Und dafür gibt es dann eben diese Option, dass du das nur noch stornieren kannst und eine neue Rechnung schreiben kannst.
Ja, wobei das natürlich auch nur bedingt stimmt, weil die Rechnung hast du ja auch rausgeschickt. Also du hast ja immer die Gefahr, dass die dich entdecken. Aber wenn du natürlich mit dem anderen hinterher mauschelst, aber halt auch vorher mauscheln. Also ich finde, ja, gut, aber klar, sie ist nicht nur mit den Registrierkassen gibt es einen großen Wunsch nach Schwarzgeld da draußen.
Ja. Aber das ist vielleicht so ein Hinweis für Leute, die eben Rechnungen jetzt noch mit Word oder sowas schreiben. Schaut euch mal den Workflow an, den ihr da habt, weil das wäre jetzt so wahrscheinlich nicht konform. Es sei denn, man druckt das dann da direkt aus und hat das dann als Original. Ich glaube, dann ist es in Ordnung. Okay, das zu den Fragen, die wir auch aus der Community gestellt bekommen haben. Theoretisch könnte man sowas eigentlich regelmäßig mal machen, wo wir Fragen nehmen, die so aktuell viele Freelancer beschäftigen und dann mit dir abklären. Kommen da ja auch immer auf gut eine Stunde oder so. Ja, Ronald, vielen Dank, dass du hier warst, einmal mehr und dir die Zeit genommen hast.
Jo, danke, dass ihr mich haben wolltet.
Du bist hier der Anwalt der Wahl für der Freelancer-Podcast-Rechtsexperte quasi. Magst du nochmal sagen, wo Hörer dich finden und wo sie Easy Rechtssicher sich anschauen können und Easy Contracts?
Ja, www.easyrechtssicher.de, www.easycontracts.de. Da könnt ihr mich finden, da gibt es eine Mailadresse, mir ist immer das Liebste, die Leute schreiben mir eine Mail, weil für mich die Mails halt so eine Art To-Do-Liste sind, dann funktioniert das auch. Man kriegt immer so viel auf allen möglichen Plattformen und der eine macht hier, der andere da und die gehen manchmal unter in der Flut, aber die E-Mails gehen halt zum Glück nicht unter. Oder jedenfalls hoffentlich nur ganz, ganz selten.
Wenn man sich gut organisiert,
ja. Ja, und von daher, ja, also da findet ihr mich und da könnt ihr mich ansprechen. Und wenn jemand Verträge braucht oder Webseiten oder Webdesigner ist und sagt, ich will nochmal das Rechtsproblem lösen und am besten so, dass ich damit Geld verdienen kann, dann bin ich ganz Ohr.
Perfekt. Dann haben wir auch heute wieder ordentlich volle Shownotes. Wieder so ein Buch, könnt ihr einmal durchlesen. Alles Besprochene, alles Relevante ist in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Wir sind inzwischen 4000 Freelancer dort und auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Genauso wie den Link zu unserem Slack-Workspace, wo wir nicht ganz so viele Freelancer sind, aber dafür ist es dann
tuschlich.
Ja, genau. Das ist vielleicht noch ein bisschen andere Form von Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Servus.